Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast, aber wir leben in einer ganz schön verrückten Zeit. Es ist Olympiade. Wer von euch hat Olympia gesehen? Irgendwas davon? Kurz, Hand hoch. Ja, doch, die allermeisten, die anderen, ihr habt was verpasst. Ey, Olympia ist wirklich sensationell. Vor 14 Tagen begonnen mit einer der fragwürdigsten Eröffnungszeremonien ever. Es ging Social Media rauf und runter. Darf man das? Geht das? Ist es noch künstlerische Freiheit, wenn man das Abendmahl von Da Vinci so darstellt? Und ich habe alles Mögliche gelesen. Da waren echt schlaue Kommentare und andere. Und dann kam jemand auf mich zu und hat gesagt, Mike, willst du es nicht auch kommentieren? Ist das so eine super Gelegenheit? Und ich gesagt, weißt du was? Ich habe tatsächlich einen Kommentar, aber den mache ich momentan lieber nicht öffentlich. Lass uns doch mal abwarten. Lass uns mal abwarten, was draus wird. Diese Spiele begannen, sagen wir es einfach mal so, mit einer Gotteslästerung und sie enden mit einem noch nie dagewesenen Zeugnis von Sportlern. Und ich sage bewusst Sportlern, es ist nicht nur ein Zeugnis. Es ist die letzten 3-4 Tage. Es ist, du kannst einschalten und es ist eine Kugelstoßerin, es ist eine 7-Kämpferin, es sind Goldmedaillengewinner, die ihren Glauben bekennen, die sich vor Milliarden Publikum hinstellen und nicht einfach nur sagen, Jesus liebt dich, sondern die wirkliche Message verbreiten, die Hoffnung verbreiten in diese Welt. Und ich finde es sensationell, was im Laufe dieser Olympiade passiert ist. Und deshalb bin ich froh, dass ich am Anfang nichts gesagt habe. Und manchmal ist es klug, ein bisschen abzuwarten. Es gibt einen mega coolen Worship-Song, in dem heißt es, what the devil meant for evil, you turn into good. Und das soll auch so mein Thema über dieser ganzen Predigt heute sein. What the devil meant for evil. Ja, er hat böse Absichten, definitiv. Aber you turn into good. Jesus, und ich danke dir, dass wir von dir heute lernen dürfen, dass wir auf dich hören dürfen und dass du Zeichen in diese Zeit setzt, die wir dank deinem Geist und mit deinem Geist lesen dürfen. Amen. Hey, der Start in diese Serie war ja schon sensationell. Die Real-Life-Serie. Am ersten Sonntag das Interview mit den Real-Life-Guys. Ich habe es echt gefeiert. Mega cool. Und viele, viele, viele Leute haben sich noch angeschaut. Geht gerade richtig ab, unser Podcast auch, falls du es noch nicht gesehen hast. Der zweite Sonntag mit dem Heiko Bauder und der Frage, was bin ich noch wert, wenn ich am Tod eines Menschen schuldig geworden bin? Und die Frage, was bin ich überhaupt wert im Leben? Ich fand es mega krass. Dann kommen die nächsten Sonntage. Nochmal richtig krasse Lebensgeschichten von Menschen, die wirklich ein wildes Zeugnis auch zu erzählen haben. Und mittendrin ich. Wow, das hier ist super. Was soll ich jetzt heute machen? Soll ich einen Schwank aus meinem Leben erzählen? Ja, nein, mache ich jetzt nicht. Da gäbe es zwar tatsächlich eine ganze Menge zu erzählen, aber ich habe nur 30 Minuten plus ein paar. Ich habe mich ganz ernsthaft jetzt dazu entschieden, heute nicht über mein Leben zu sprechen, sondern einen ganz bewussten Kontrast gesetzt in diese Serie voller Zeugnisse. Ich möchte heute mit euch in einen Bibeltext einsteigen. Und das wird tatsächlich eine Textauslegungspredigt. Und ihr könnt in der Bibel mitlesen, ihr könnt auf eurem Handy mitlesen oder ihr habt die Bibel dabei. Ihr könnt es nachlesen zu Hause. Und vielleicht, das kann passieren, dass sich jetzt in dieser Predigt ein paar Dinge einfach die zu schnell gehen und dich übersteigen im ersten Moment. Und deshalb wird es auch hier von einem Podcast geben und du kannst es gerne ein zweites, ein drittes Mal anhören. Und vielleicht diesen einen Punkt, der dich jetzt live anspricht, den mal wirken lassen. Und dann hörst du den Rest vielleicht nicht, hörst später oder auch nicht, aber diesen einen Punkt, den nimm mit, weil ich bin sicher, Gott hat einige Punkte in dieser Predigt drin, wo er auch dich ansprechen möchte. Wir steigen ein ins 11. Kapitel des Johannesevangeliums. Und da braucht schon die erste Erklärung. Es gibt 4 Evangelien am Anfang des 2. Teils der Bibel. Warum 4 Stück? Wenn du das liest, dann wirst du merken, hey, 3 davon ähneln sich brutal. Matthäus, Markus und Lukas sind sehr, sehr ähnlich in dem, was sie berichten. Und dann gibt es diesen Johannes, dieses 4. Evangelium, das so ganz anders ist. Und du liest es und du merkst, irgendwie, es ist seltsam, es liest sich ganz anders. Und ich möchte zum Einstieg der Predigt erklären, warum das so ist. Und damit es plastischer wird, damit es einfacher ist, möchte ich dir es anhand von der heutigen Szenerie hier in diesem Raum erklären. Hier vorne, wo ich stehe, das nennen wir Bühne. Es hebt sich ein bisschen ab vom Raum, es ist 1 Meter höher knapp. Es ist, ich bin hier alleine, ihr seid in der Gruppe und wir merken schon, aha, das sind 2 verschiedene Situationen. Und auf dieser Bühne, da passieren Dinge. Da stehen Moderatoren, die das genial machen. Danke, Anke, ein Riesenapplaus. Auf dieser Bühne, da stehen Musiker, die uns mit reinnehmen in den Worship. Vielen Dank an die Musiker, auch euch ein Applaus. So, und auf dieser Bühne passiert etwas. Und wir alle würden sagen, natürlich, das ist ja kein Schauspiel, was wir machen. Das ist schon real life, was hier passiert auf der Bühne. Und es passiert auch wirklich hier. Es kann man historisch nachweisen, das passiert wirklich, das ist so. Aber diese Bühne ist Teil einer größeren Wirklichkeit, nämlich euch. Ja, jetzt dürft ihr euch auch mal applaudieren. Ihr gehört dazu. Diese Bühne ist Teil einer größeren Wirklichkeit. Und jetzt verstehst du Johannes. Das Johannesevangelium ist geschrieben worden, nicht um nochmal zu berichten, was auf der Bühne passiert. Das tut er auch, aber das haben die ersten 3 Evangelien gemacht. Die ersten 3 Evangelien blicken auf die Bühne und beschreiben, mal chronologisch, mal inhaltlich mehr orientiert, was auf der Bühne geschieht. Und Johannes setzt das jetzt in den großen Rahmen. Und er sagt, hey, weißt du, da gibt es eine Wirklichkeit darüber hinaus. Diese Welt, diese Erde, in der Jesus gelebt hat, in der er gewirkt hat, in der Wunder getan hat, ist nur ein Teil des ganzen Raumes. Und Johannes hat den Ansatz, uns mit reinzunehmen, dass wir verstehen, hey, es gibt mehr und real life heißt, das Ganze anzuschauen. Und er versucht, die Bühne in den Kontext des Ganzen zu holen. Das ist die Ausgangsbasis Johannes Evangelium. So, den Text, den ich nun mit euch anschauen möchte, den findet ihr bei Johannes. Und es geht los, Kapitel 11, 1 bis 3. Lazarus, ein Mann aus Bethanien, dem Ort, in dem Maria mit ihrer Schwester Martha wohnte, war erkrankt. Maria war jene Frau, die den Herrn mit Salböl gesalbt und ihm mit dem Haar die Füße getrocknet hat. Und Lazarus, der krank geworden war, war ihr Bruder. Die beiden Schwestern ließen Jesus ausrichten, Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Bethanien. Ein Ort in der Bibel. Dieser Ort Bethanien kommt nicht nur einmal vor. Immer wieder kreuzen sich die Wege von Jesus und Bethanien. Da ist zum Beispiel die Heilung von dem Aussätzigen Simon. Da ist die Himmelfahrt, von der er dann hochfährt in den Himmel. Das ist direkt neben Bethanien. Und du findest immer wieder diesen Ort Bethanien. Er hat eine besondere Bedeutung. Denn in Bethanien ist etwas geschehen, schon zu Lebzeiten von Jesus, dass sich eine Gruppe von Menschen zusammengetan hat und so etwas gebildet hat, was wir heute Gemeinde nennen würden. Und zwar im Hause von Maria, Martha und Lazarus. Und sieht es nachher, das waren sehr wohlhabende Leute, die hatten die Möglichkeit, Gelegenheit, Leute einzuladen und zu versorgen. Und das taten sie auch. Und in diesem Bethanien ist nun also die erste Gemeinschaft von Jesus Jüngern entstanden. Interessant ist, dass der Ort Bethanien heute das Lazarusdorf heißt. Also dieser Ort ist benannt nach Lazarus. Nicht zu der Zeit, als Johannes das schrieb. Er schreibt Bethanien, das Dorf der Maria. Und das hat einen Grund. Maria, die Frau, die Jesus die Füße geölt hat und mit den Haaren getrocknet hat. Lustigerweise schreibt Johannes das erst im 12. Kapitel. Und hier merkst du etwas von der Systematik von Johannes. Er greift auf ein Geschehen der Bühne zurück, obwohl er es noch gar nicht berichtet hat. Er geht davon aus, dass seine Leser diese ersten drei Evangelien kennen. Er geht davon aus, dass die Leute das, was passiert auf der Bühne, das kennen sie schon, das braucht er gar nicht mehr erklären. Aber er möchte jetzt erklären, was dahinter steht, hinter diesem Bühnengeschehen. Und Jesus sagt zu dieser Maria, als sie das macht mit dem Öl an ihren Füßen, sagt er, ihr Name wird weltweit genannt werden, wann immer das Evangelium verkündet wird. Und daraufhin sagt Johannes, hey, das ist das Dorf, der Ort von der Maria. Es ist ein Signal. Es ist das Signal, hey, lieber Leser, das, was ich dir jetzt berichten werde, das, was jetzt kommt, ist mehr als die Geschichte der Bühne. Ich möchte dich reinnehmen in den Kontext, in den gesamten Teil dieser Geschichte. So, die drei Hauptpersonen. Maria ist also die mit den Füßeölen. Das ist übrigens die, als sie und Martha zusammen waren. Jesus kommt, bleibt Martha in der Küche und arbeitet und Maria bleibt bei Jesus und hört zu. Und Jesus sagt, sie hat das Bessere gewählt, Maria. Und dann ist Martha. Und Martha heißt übersetzt die Herrin. Martha ist die Chefin im Haus. Martha ist diejenige, die die Entscheidungen trifft. Sie ist die, die das Verantwortungsgefühl hat. Sie ist die, die in die Küche geht und kocht. Sie ist die, die nachher als Erste rausgeht aus dem Haus. Martha ist die Herrin. Und dann ist Lazarus da. Was ich so mega krass finde, stellt euch mal vor, die Geschichte von Lazarus wäre in irgendeiner anderen Religion dieser Welt passiert. Lazarus wäre der Überheld. Er wäre the main person. Der aus dem Grab hüpft, der, wow, Lazarus, wahrscheinlich würden sie vor ihm niederfallen und ihn anbeten. Und hier, das ist Bibel, Lazarus wird gar nicht mehr erwähnt nachher. Lazarus ist irgendwie die Hauptfigur und gleichzeitig Randfigur. Lazarus heißt Gott hilft. Ein ganz berühmter Name in der Bibel, Elazar. Der taucht immer wieder auf in der Bibel. Gott hilft. Und das Spannende ist, das ist eine Passivform. Mit Lazarus geschieht etwas, nicht er tut etwas. Er ist nicht der Held der Bibel. Mit ihm passiert etwas. Und das Krasse ist an dieser Stelle, es sind drei komplett unterschiedliche Menschen. Und ich möchte dich einladen, wenn du liest in der Bibel, sei nicht so voreingenommen. Wir sind immer so schnell in Position beziehen. Hey ja, Maria, wow, die war so kontemplativ zu Füßen Jesu, die war hochspirituell, wow. Oder Martha, oh, hey, das war so eine Tatkräftige, die ist vorangegangen, apostolisch, Gemeindegründerin und so, yeah. Nein, über allen dreien heißt es, und Jesus hatte sie lieb. Er macht keinen Unterschied. Hier in diesem Raum, wir sind so krass unterschiedliche Menschen. Und Jesus sagt über dir, ich habe dich lieb, so wie du bist. So, Lazarus ist krank. Kein Schnupfen, sonst würde es hier nicht erwähnt. Er ist ernsthaft krank. Jetzt denkst du, so what? Ich meine, es wird nicht der einzige Kranke gewesen sein damals. Da gab es wahrscheinlich eine Menge. Warum wird es erwähnt und warum ist es besonders, dass Johannes das erwähnt? Es ist deshalb besonders, weil wir verstehen müssen, was der Kontext ist. Es war die erste Jesusgemeinde. Es waren super enge Freunde von Jesus. Die waren so eng, dass man es extra betont hat. Man hat gesagt, diese drei, das waren die, wenn er mal Ruhe haben wollte, wenn er wirklich Freundschaft pflegen wollte, dann ging er zu denen. Und einer der engsten Freunde, der Best Buddies von Jesus, wird tödlich krank. Und dahinter ist eine Botschaft an uns, die wir verstehen sollten. Auch Jünger Jesu werden krank. Wir haben manchmal so schräge Theologien. Aber wisst ihr was? Shit happens, auch Jesu Jünger. Auch wenn du Jesus nachfolgst, selbst wenn du der Best Buddy von Jesus bist, kann dich eine tödliche Krankheit treffen. Und das ist so. Und er bleibt nicht verschont. Und hier greift diese ganz komische Theologie, die wir heute haben, nicht. Von wegen, ja, du musst nur genug glauben und eng genug an Jesus sein, dann passiert dir das nicht. Nein, es passiert dir auch dann. Die Bibel beschreibt, dass echtes Leben uns allen passiert. Die Hochs und die Tiefs, die passieren dir, ob du mit Jesus unterwegs bist oder nicht mit ihm unterwegs bist. Das Leben, das wir hier leben, ist dasselbe. Aber, und da ist das Entscheidende, als Nachfolger von Jesus gibt es eine andere Perspektive auf das Erlebte. Und das macht den Riesenunterschied. Schauen wir mal auf Maria und Martha. Maria und Martha wollen es nicht akzeptieren. Und das finde ich erstmal cool. Die sagen, hey, unser Bruder ist krank, der ist todkrank, dem geht es richtig, richtig schlecht. Das kann doch nicht sein. Hey, wir haben doch Jesus zum Freund. Und wenn wir Jesus zum Freund haben, dann können wir nicht einfach schweigend hinnehmen, dass Lazarus jetzt so vor sich hinsieht. Nein, dann wenden wir uns an Jesus. Und er war nicht da, er war weit weg, aber sie schickten eine Nachricht an ihn, voller Hoffnung und voller Erwartung. Und da habe ich mich ertappt gefühlt. Ganz ehrlich, ich höre so oft, dass Menschen krank sind. Oder dass ein Unfall passiert. Oder dass irgendwas richtig Blödes passiert. Und hey, ich bin Pastor, also bete ich. Das tut man so. Und das tue ich schon auch aus Überzeugung. Aber lass uns mal ganz ehrlich sein. Mit welcher Herzenshaltung beten wir wirklich? Also wirklich, wirklich. Welche Erwartung, welche Hoffnung haben wir, wenn wir uns an Jesus wenden? Da ist seit ein paar Wochen mein Bruder mit diesem Ergebnis Krebs, nichts kann man wirklich tun, medizinisch, menschlich gesehen. Und ich bete, aber mit welcher Erwartung bete ich? Schenke ihm noch ein paar schöne Tage. Mach ihn gesund. Was ist wirklich meine Hoffnung, meine Erwartung? Wie begegne ich diesem Jesus? Maria und Martha wussten es und sie wandten sich an ihn voller Erwartung. Und das Krasse ist, wenn du dich um Hilfe suchend an Jesus wendest, musst du die Antwort nicht kennen. Ganz ehrlich, wir meinen das immer, gell? Wir sind felsenfest davon überzeugt. Ja, wenn ich jetzt bete, dann ist die Antwort eigentlich auch schon bekannt. Nein, das ist sie nicht, die ist mega offen. Als Jesus das hörte, sagte er, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll durch sie in seiner Herrlichkeit offenbart werden. Jesus hatte Martha und ihre Schwester und auch Lazarus sehr lieb. Und jetzt wird es mega deep. Und an der Stelle müssen wir wirklich genau hinschauen, sonst kriegen wir das total in den falschen Hals. Jesus sagt nicht, hey, come on, bleibt mal easy. Lazarus wird nicht sterben. Das sagt Jesus nicht. Jesus sagt, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod. Und damit sagt Jesus, der Tod hat im Leben nicht das letzte Wort. Und es ist ein ganz krasser Perspektivenwechsel. Der Tod hat nicht das letzte Wort und damit verrät er noch nicht die Lösung. Jesus sagt nicht, was kommen wird. Er sagt nicht, wie er damit umgehen wird. Er sagt einfach mal nur, hey, es gibt eine Perspektive. Der Tod ist nicht das Letzte. Und hier habe ich eine Bitte an uns alle, die wir mit kranken Menschen zu tun haben, die wir zu Menschen gehen, mit ihnen reden und beten und sie begleiten. Wenn du zu einem Menschen gehst, der schwer erkrankt ist, dann ist es nicht richtig, ihm zu sagen, hey, come on, du wirst wieder gesund. Das ist nicht richtig. Es kann sein, er wird wieder gesund. Und es kann sein, er wird nicht wieder gesund. Das heißt, diese Ausgangsbasis, hinzugehen in einer frommen Absicht und zu sagen, hey, ich muss nur glauben und ich muss es aussprechen und proklamieren und dann kommt's gut, ist die falsche Ausgangsbasis. Was wir sagen können, es gibt eine Perspektive für dich. Und es gibt eine Perspektive, die größer ist als deine Bühne, in der du gerade lebst. Wir wissen nicht, wie es ausgeht auf der Bühne. Wir kennen das Ende nicht, aber wir wissen, dass es eine Perspektive gibt, die größer ist. Es gibt ein Mehr. Und Jesus geht noch weiter und vielleicht kennst du das in deinem Leben auch. Das Quälendste, was einem kranken Menschen passieren kann, ist die Sinn- und damit verbunden eine Schuldfrage. Warum bin ich krank? Die Sinn- und die Schuldfrage. Und Jesus sagt hier eben nicht, tja, ey, Lazarus, selber schuld. Das Maß an Sünde ist voll. Jetzt erlebt er die Konsequenz seiner Sünde. Nein, das tut er nicht. Jesus sagt was ganz anderes, wo wir noch genauer hinschauen müssen. Jesus sagt, diese Krankheit hat eine Ursache, aber die benennt er nicht. Sie wird dazu dienen, dass die Größe und die Herrlichkeit Gottes und seines Sohnes offenbar wird. Das sagt Jesus hier an dieser Stelle aus. Und dann heißt es, dass er sie lieb hatte. Warum? Wenn das nicht steht, dann sind Tür und Tor geöffnet, diese Bibelstelle zu missbrauchen. Hey, was ist das bitte für ein Gott? Der ist ein bisschen pervers. Der macht Menschen krank, damit er verherrlicht wird. Ich habe so Sätze schon oft gehört. Gott ist doch irgendwie so ein bisschen ein Abartiger, oder? Also dieses Leid der Menschen, das benutzt er, damit er groß rauskommt. Nein, überhaupt nicht. Das Motiv von Gott ist nicht, dass er groß rauskommt. Sein Motiv ist, dass er liebt. Das wird extra betont. Der Punkt ist, Jesus, und das macht einen Riesenunterschied, Jesus sagt, das, was du da gerade erlebst, was er gerade erlebt, der Lazarus, wird dazu führen, dass die Größe und Herrlichkeit Gottes sichtbar wird. Und jetzt, bitte mach's ganz praktisch. Stell dir vor, du stehst am Krankenbett eines geliebten Menschen und du redest mit ihm. Und jetzt macht es einen Mega-Unterschied, ob du sagst, hey, come on, du bist krank, damit Gott groß rauskommt. Oder ob du sagst, hey, du bist krank. Gott liebt dich unendlich. Und diese Krankheit wird nicht das letzte Wort haben, sondern Gott wird sich in seiner Größe und Herrlichkeit zeigen. Such dir bitte selber aus, welchen Satz du an deinem Krankenbett lieber hören würdest. Und dann handle entsprechend. Als er nun wusste, dass Lazarus krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er die Nachricht erhalten hatte. Dann sagt er zu seinen Jüngern, wir wollen wieder nach Judäa gehen. Und da passiert jetzt was Seltsames an der Stelle. Etwas, womit wir nicht rechnen würden. Jesus kriegt diese Nachricht und dann bleibt er erstmal 2 Tage dort. Ich möchte es aus 2 Blickwinkeln anschauen. Der erste Blickwinkel ist der von Martha und Maria. Martha und Maria haben ihre Message gesendet. Die haben ihre WhatsApp abgeschickt, ihre SMS oder nennen es Gebet. Sie haben die Nachricht platziert. Lieber Jesus, unser Bruder, ist schwer krank. Und jetzt bleiben wir bei Maria und Martha. Es kommt nichts. Da kommt gar nichts. Und das nenne ich beten. Du hast deine Nachricht abgeschickt. Du hast dein Gebet gesprochen. Und es kommt nichts. Und bleiben wir bei diesen beiden. Hey, ist es überhaupt angekommen? Haben die das überhaupt übermittelt? Hat er es wirklich gehört? Hat er vielleicht keinen Bock? Oder wurde er aufgehalten? Irgendwas Komisches passiert und er kann gar nicht? 100 Fragen, die sich in uns bilden. Wie oft erlebe ich Gebet genauso? Aber wisst ihr was, das mutet Gott uns zu im Gebet. Dass wir es abschicken und es passiert erstmal nichts. Aber er hat uns etwas in die Hand gegeben, was uns hilft, festzuhalten, dran zu bleiben. Wir dürfen die Bibel nehmen, proklamieren nennt man das, Verse der Bibel als Wahrheiten aussprechen. Da heißt es Matthäus 7, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden, klopft an, es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt auch. Und wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Und du darfst auf die Knie gehen und sagen, Jesus, du hast es gesagt. Ich nehme diese Stelle und jetzt deutsche Sprache, bitte versteht es nicht falsch. Ich nagel dich fest darauf. Das dürfen wir. Das ist, was Jesus erlaubt. Und ich bleibe dabei, mein Gebet ist gesprochen. Auch wenn ich nichts an Reaktion erlebe, es ist gesprochen. Und dann ist die zweite Sicht in dieser Bibelstelle. Das sind nämlich die Jünger von Jesus. Und es ist ziemlich spannend, weil die Jünger kannten Lazarus auch. Die waren auch befreundet, die waren auch eng. Liest du irgendeine Reaktion? Gar nichts, überhaupt nichts. Der ist todkrank und absolutes Schweigen. Nichts. Und warum das so ist, lesen wir in Vers 8. Rabbi, wandten sie ein. Vor kurzem haben die Juden dort noch versucht, dich zu steinigen. Und jetzt willst du wieder dahin zurückkehren? Die wussten ganz genau, wenn sie zurückgehen nach Bethanien, bedeutet das das Ende. Zumindest die Verhaftung, aber sehr wahrscheinlich den Tod. Und sie sagen damit etwas, was sie nicht sagen, aber wir können es rauslesen. Weißt du, wir lieben die auch. Hey, wirklich, Maria, Martha, Lazarus, hey, geile Kirche, super, super cool. Aber nicht so sehr, dass wir unser Leben riskieren würden. Jesus schon. Jesus macht das, was er ein Kapitel davor gesagt hat. Der gute Hirte riskiert sein Leben für seine Schafe. Und er redet nicht nur, er tut es. Und jetzt kommt ein ganz seltsamer Abschnitt. Jesus erwidert, es ist doch 12 Stunden am Tag hell, oder nicht? Wenn jemand seinen Weg geht, während des Tages stößt er nirgends an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wenn jemand aber in der Nacht unterwegs ist, stößt er sich, weil das Licht nicht in ihm ist. Nachdem Jesus den Einwand seiner Jünger auf diese Weise beantwortet hat, sagt er, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe jetzt zu ihm, um ihn aufzuwecken. Und ganz ehrlich, ich habe das gelesen und gelesen, gelesen, dachte, hey, Johannes, 12 Stunden, Tag, Nacht, was bitte soll das? Im Hebräischen wird der Tag genau in 2 Teile aufgeteilt. Interessanterweise beginnt er mit dem Abend, nicht wie bei uns mit dem Morgen, er beginnt mit dem Abend und dann ist 12 Stunden Nacht. Es ist dunkel, das ist die Zeit, in der man schläft. Und dann ist es 12 Stunden hell. Und das ist die Zeit, in der man lebt. In der man wirkt, in der man arbeitet, in der man genießt, in der man alles Mögliche tut. Das ist eine ganz klare Trennung, die hier drin ist. Und Jesus hat hier 2 Messages. Das erste ist, liebe Jünger, ihr macht euch gerade die Hosen voll, weil ihr davon ausgeht, dass ich in Bethanien hingerichtet werde. Aber ich habe 12 Stunden. Und noch ist Tag. Und solange Tag ist, passiert mir nichts. Und das kann jetzt unlogisch sein oder nicht, aber solange die 12 Stunden 12 Stunden sind, wird mir nichts geschehen. und Jesus ist felsenfest davon überzeugt. Und nach diesen 12 Stunden kommt Schlaf. So, das ist das eine, die Message an sich selber. Er weiß, dass seine Zeit des Kreuzes noch nicht da ist, aber es ist vor allem auch eine Message an dich und mich. Das ist Bergpredigt pur. Was sorgt ihr euch um euer Leben? Was tut ihr alles? Wie viel Geld gebt ihr aus, damit ihr vielleicht ein Jahr länger lebt? Damit ihr vielleicht noch 5 Jahre in der Rente nachher glücklich werdet? Was tut ihr euer Leben lang, um irgendwie daran zu basteln, dass das dann irgendwie nachher... Hey, 12 Stunden sind 12 Stunden. Und wenn der Herr gesagt hat, du wirst so lange leben, dann wirst du so lange leben. Ich habe etwas erlebt, das mich heute noch schockiert. Ein Patient bei uns in der Klinik, er hatte 7 oder 8 Suizidversuche. Er hat die verrücktesten Dinge der Welt gemacht. Wirklich, es wäre eine eigene Predigt wert. Was er alles getan hat, ist unfassbar und er hat alles überlebt. Wegen einem Sturz aus 65 Meter Höhe ist, warum auch immer, in einer Dürrezeit in einem Schlammloch gelandet. Niemand weiß, wieso da Schlamm war, aber er ist genau in dieses Loch reingefallen, hat sich ein Knöchel verstaucht und sonst nichts. Das ging 7 oder 8 Mal und dann wurde er entlassen aus der Klinik, ist rausgegangen und ist von einem LKW überfahren worden und gestorben. 12 Stunden sind 12 Stunden. Und Johannes spricht mit einer höheren Perspektive. Du hast genau 12 Stunden und dann kommt Schlaf. Und hier ist irgendwie ziemlich crazy, das mit dem Schlaf. Warum sagt Jesus nicht einfach, der ist gestorben? Warum sagt er, der schläft? Unter den Juden war es, wenn du den Tod nicht sterben nennst, sondern schlafen, ein Glaubensbekenntnis. Nicht alle Juden haben an ein Leben nach dem Tod geglaubt. Aber wenn du gesagt hast, jemand schläft, dann steckt eine ganze Weltanschauung dahinter. Er sagt, hey, nach dem Sterben wirst du in einen Warteraum kommen. Findest du auch in der griechischen Mythologie. Du kommst in einen Warteraum, einen Scheol. Und in diesem Warteraum, was immer dort geschieht, wird nicht beschrieben. Aber es ist eine Zeit gesetzt, nämlich 12 Stunden. Und dann wirst du wieder wach werden. Dann gibt es ein Leben danach. Und jetzt passiert etwas ganz Wildes. Denn Johannes verwendet hier ein ziemlich krasses Wort für Aufwecken. Ihr kennt das Wort Hypnos, Schlaf, hypnotisieren. Habt ihr mal gehört, das ist jemand in so eine Art Schlaf und ins Unterbewusstsein reinzujagen und dann bist du irgendwie noch ansprechbar, aber eigentlich auch schon irgendwie nicht mehr so richtig. Das ist der hypnotische Zustand. Und Jesus sagt hier, ich werde ihn ex-hypno. Ich werde ihn aus der Hypnose herausholen. Ich werde ihn aufwecken. Und was Jesus hier sagt, das ist unfassbar. Er sagt, wisst ihr, das Leben, das ihr jetzt lebt, hier in dieser Welt, im Jahr 2024, alles, was ihr so schön feiert, von Olympia bis Kriege und alles, was im Leben so passiert, das ist alles wie in Hypnose. Paulus nennt es anders. Er sagt mal, alles ist wie durch einen Schleier hindurch, wie durch einen Nebel. Aber dann, wenn der Herr kommt, werden wir wach, dann werden die Augen aufgetan, dann werden wir exhypnotisiert. Und das kündigt Jesus hier an. Er sagt, nach dem Schlaf beginnt real life. Herr, wenn er schläft, wird er wieder gesund, sagten die Jünger. Und die dachten, er rede vom gewöhnlichen Schlaf. In Wirklichkeit sprach er aber davon, dass Lazarus gestorben war. Und da erklärt er ihnen offen. Merkt ihr, jetzt redet er nicht mehr in Bildern. Jetzt wird es offen. Lazarus ist gestorben, aber euretwegen bin ich froh, dass ich nicht dort war, weil ihr auf diese Weise an mich glauben werdet. Doch jetzt wollen wir zu ihm gehen. Ja, lasst uns mitgehen, um mit ihm zu sterben, sagt Thomas, auch Didymus genannt, zu den anderen Jüngern. Jesus sagt, hey, das, was hier auf dieser Bühne passiert, das passiert schon wirklich. Das ist nicht nur ein Traum. Ja? Und wenn du selbst oder dein Bruder, deine Schwester, dein bester Freund, dein Partner krank wird, dann ist das nicht nur eine Episode in einem Traum. das ist echt. Und da stecken echte Gefühle dahinter. Aber Jesus ist da, Jesus ist dabei, er begleitet uns. Und dann macht er sich auf den Weg. Als Jesus nach Bethanien kam, erfuhr er, dass Lazarus schon 4 Tage begraben worden war. Bethanien war nur etwa 3 Kilometer von Jerusalem entfernt und viele Juden aus der Stadt waren zu Martha und Maria gekommen, um sie in ihrem Leid zu trösten. Als Martha nun hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, da ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Herr, sagt Martha, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Dein Bruder will auferstehen. Ich weiß, dass er auferstehen wird. Das wird an jenem letzten Tag geschehen, bei der Auferstehung der Toten. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, der wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr. Ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und danach ging sie weg, um ihre Schwester zu holen. Der Meister ist da und lässt dich rufen. Als Maria das hörte, stand sie schnell auf, um zu Jesus zu gehen. Jesus war noch nicht ins Dorf gegangen, sondern er war immer noch dort, wo er Martha getroffen hatte. Die Juden, die bei Maria im Haus waren, um sie zu trösten, sie sahen, wie sie plötzlich aufsprang und hinauseilte. Und sie dachte, sie wollte zum Grab gehen, um dort zu weinen, und sie folgten ihr. So wie Maria an den Dorfeingang kam und Jesus erblickte, warf sie sich ihm zu Füßen. Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Beim Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Bis ins Innerste erschüttert, fragt er, wo habt ihr ihn begraben? Herr, komm mit, wir zeigen es dir. Einige sagten, seht nur, wie lieb er ihn gehabt hat. Doch einige meinten, er hat doch den Mann, der blind war, geheilt. Hätte er da nicht auch machen können, dass Lazarus nicht stirbt. Während Jesus nun zum Grab ging, erfüllten ihn von neuem Zorn und Schmerz. Lazarus lag in einem Höhlengrab, dessen Eingang mit großem Stein verschlossen war. Wälz den Stein weg. Herr, er ist schon 4 Tage tot, der Leichnam riecht schon. Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Man nahm nun den Stein vom Eingang weg. Jesus richtet den Blick zum Himmel und sagt, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, du hörst mich immer, aber wegen all der Menschen, die hier stehen, in Klammer auf, und das hören, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und danach rief er, Lazarus, komm heraus. Der Tote trat heraus, Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt, das Gesicht in einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir dir nicht verborgen sind. Danke, dass du jede einzelne Krankheit, jeden Schmerz, jede Notsituation, jeden Druck, den wir erleben, kennst. Danke, dass du uns so sehr liebst. Herr, wir kennen die Lösung nicht, aber wir vertrauen uns dir an. Hilf uns in unserer Not. Und wir wissen, dass wir bei dir neue Kraft bekommen, dass wir bei dir das Leben finden. Amen.
ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.